Hey Vanessa, meinst du, wenn es gendergerechte Medizin gibt, brauchen wir auch gendergerechte Pflege?
Oh, ich glaube, dass diese Frage genauso viel Diskussionspotenzial hat wie die um das Gender-Sternchen. Perfekt also, um es bei einer Tasse heißen Kaffee zu besprechen, würde ich sagen.
Und schon wieder ist ein Monat um. Wir haben einen neuen Podcast im Kopf zumindest und den wollen wir jetzt aufnehmen. Vanessa ist wieder am Start.
Ja.
Und
Janine, du auch?
Ja, genau. Wir sagen Hallo an euch, an Sie da draußen und sag doch mal das Thema. Worum geht's heute?
Heute geht's um ein, ich sage das glaube ich ziemlich oft, dass das eins meiner Lieblingsthemen ist, aber es bei dem Thema ist es wirklich so, und zwar um gendergerechte Pflege. Es gibt ja gendergerechte Medizin, das hat man glaube ich schon immer durch jetzt mal gehört, aber noch nie was von gendergerechter Pflege, und da möchte ich mich heute mit dir drüber unterhalten.
Das ist richtig cool. Und ich glaube, dass viele da draußen gar nicht so genau wissen, was ist Gendermedizin, aber was kann auch gendergerechte Pflege sein? Und wenn wir damit anfangen, würde ich sagen, wir gucken einfach mal, was ist denn so grob die Definition in unseren eigenen Worten? Und ich leg mal was vor und du knüpfst dann daran an.
Gerne.
Für mich beschäftigt sich die Gendermedizin natürlich mit den Unterschieden in der Diagnose, in der Behandlung, in der Prävention von Krankheiten zwischen den Geschlechtern.
Ja.
Also wir haben ja zwischen den Männern, Frauen und auch den nicht-binären Personen unterschiedliche biologische und psychosoziale Bedürfnisse.
Ja, bestes Beispiel, ich arbeite ja auf einer medizinisch-neurologischen Intensivstation und wir haben ganz viel zum Beispiel Herzinfarkte. Und da ist eben immer das schöne Beispiel, dass sich ein Herzinfarkt bei Frauen ganz anders äußert, als er das bei Männern oft tut. Und somit die Zahlen leider auch dafür sprechen, dass Frauen später Hilfe zukommt, wenn sie einen Herzinfarkt haben, der später erkannt wird. Und auch die Behandlung, alles was die Medikamente angeht und so, vorrangig immer noch auf Männer ausgelegt ist, also all die Forschung. Und bei Frauen die Medikamenten und die Therapien noch gar nicht so gut funktionieren und anschlagen, wie es eben bei Männern tut. Und genau das will halt eben die Gendermedizin angehen, dass diese Ungleichheiten aufgehoben werden und man eben schaut, wie sieht das bei den unterschiedlichen Geschlechtern aus, was müssen wir anpassen, um eben eine bessere, qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten.
Und das wissen, glaube ich, wirklich die wenigsten,
ja,
ne? Dass es da auch Unterschiede gibt. Ich kenne immer noch Menschen, die sagen, dass ein Herzinfarkt ist, aber von den Symptomen natürlich unterschiedlich ist. Und da gibt es ganz viele andere Beispiele, wie du auch schon angesprochen hast, Medikamente.
Ja.
Frauen,
ja,
zum Beispiel verstoffwechseln Medikamente vielleicht anders als Männer oder haben andere Halbwertszeiten oder wie auch immer. Und da müssen wir einfach, ja, wir müssten eigentlich schon längst, oder? Es ist schon viel zu spät.
Ja, also das, richtig, das auf jeden Fall. Wir sind da, glaube ich, alle ziemlich spät auf den Trichter gekommen, dass der Mann mit seinem biologischen Geschlecht nicht das Bild ist, an was, also wo wir alles dran orientieren können. Also es gibt halt eben nicht nur Männer, die alle über 1,80 groß sind, dementsprechende Muskelmasse haben und Hormonzusammensetzung und so, sondern da gibt es tatsächlich halt eben auch noch ein weibliches Geschlecht dazu und eben, wie du auch ganz richtig gesagt hast, eben auch nicht-binäre Menschen. Das ist jetzt bei so einem Thema natürlich noch wahnsinnig schwer, die ganze Diversität auch sprachlich immer so aufzufangen. Das will ich direkt zum Anfang sagen, weil es vor allen Dingen eben in der Medizin noch ganz klassisch in das System männliches Geschlecht und weibliches Geschlecht aufgeteilt wird. Und das eben alles für nicht-binäre Menschen, die sich da nicht einordnen,
ja,
eben einfach noch keine Kategorie gibt. Das will ich da immer nochmal mit einschieben, dass das jetzt auch sprachlich wirklich eine Herausforderung ist und ich da jetzt wirklich niemanden ausgrenzen möchte.
Ich auch nicht. Also wir wollen das nicht.
Ja, ich aber fast ein bisschen befürchte, dass das bei so einem Thema, wo wir ein bisschen von Schwarz und Weiß sprechen, leider eben der Fall sein wird.
Ja.
Dass es ein bisschen schwierig wird.
Ja, wir haben es ja jetzt auch nochmal mit dazu gesagt. Es gibt aber nicht nur die biologischen Unterschiede, sondern es gibt auch gesellschaftliche Rollen. Es gibt unterschiedliche Erwartungen unter den oder zwischen den Geschlechtern einfach. Und
genau, und das ist dann das Gender übrigens.
Mhm.
Also da sprechen wir dann von Gender, was eben das, wie du es gerade sagst, das soziale Geschlecht ist, was wir quasi als typisch männlich und typisch weiblich deklarieren. Und ja, eben das biologische Geschlecht.
Ja.
Und da gibt es bei beiden Unterschiede, die sich natürlich auch auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit und eben auch das Erleben von Krankheiten ausübt.
Ja.
Und da stelle ich mir natürlich die Frage, und oder wir beide als Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Kinderkrankenpflegerin. Wenn es gendergerechte Medizin gibt und man erkannt hat, dass zwischen den biologischen Geschlechtern anscheinend Unterschiede bestehen, wie sieht das bei uns in der Pflege aus? Müsste dann nicht konsequenterweise auch gendergerechte Pflege eingeführt werden und da ein Fokus drauf gesetzt werden? Also wenn du mich fragst, ja.
Definitiv. Wir haben ja schon auch viel in den letzten Jahren, also die Pflege entwickelt sich ja immer weiter und wir haben in den letzten Jahren auch viel Neues dazugelernt, was auch Kulturen betrifft. Ne? Wir haben kulturgerechte Pflege quasi, ne? Es gibt Seminare darüber, über Kulturen. Und so muss es auch eigentlich in den Ausbildungen schon mit verankert sein, dass wir über gendergerechte Pflege sprechen.
Ja.
Was denkst du denn?
Ich wollte nur noch dazu sagen, dass gendergerechte Pflege bezieht sich ja auch auf die Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Bedürfnisse. Und natürlich müssen wir die mitdenken, um eine qualitativ hochwertige und vor allen Dingen auch individuelle Pflege zu gewährleisten. Wir müssen die verschiedenen Bedürfnisse von Männern, von Frauen und natürlich dann eben auch von nicht-binären Personen kennen und mit einbeziehen. Sonst machen wir unseren Job nicht richtig.
Ja, ist so. Was denkst du denn, wie kann gendergerechte Pflege stattfinden oder wo geht's an? Bei mir geht das schon los, dass wir sagen, allein in der Anamnese, also für die, die nicht aus der Pflege kommen da draußen, es ist ja so, dass wenn ein Patient, eine Patientin aufgenommen wird in einem Krankenhaus, dann wird erstmal eine Anamnese erhoben. Das kennen bestimmt ganz viele, wo man so einen Fragebogen ausfüllt oder in einem Arzt- oder Pflegekraftgespräch einfach mal guckt,
ja,
was war denn bis jetzt los? Zum Beispiel, welche Krankheiten gibt es und so weiter. Und ich finde, alleine da brauchen wir geschlechtersensible Anamnese-Fragebögen, egal für welches Geschlecht. Also diese Anamnese muss geschlechtersensibel stattfinden.
Ja, also auf jeden Fall. Schon der erste Blick muss es sein. Für mich, wenn wir so weit vorne ansetzen, ist es definitiv auch schon bei der Kommunikation und der Interaktion, die ganz zum Anfang das erste Aufeinandertreffen stattfindet, indem man einfach eine gendergerechte Sprache zum Beispiel auch nutzt. Ich zum Beispiel möchte halt einfach nicht das ist der Bewohner und XY und die Person zieht da jetzt ein und so. Also wenn ich mich ganz klar als Frau definiere, dann kann man eben auch ruhig bei mir von einer Bewohnerin sprechen. Und genauso finde ich es eben wichtig, dass wenn das noch gar nicht geklärt ist, dass man dann eben von den Bewohnenden spricht oder so, dass man es eben einfach neutral formuliert und respektvoll und angemessen mit den Leuten spricht. Das setze ich sowieso auch natürlich immer voraus, dass nicht nur, dass ich dann mit einer Frau besonders respektvoll spreche oder mit einer nicht-binären Person, das sollte sowieso sein. Aber dass man eben, also schon dieser Schritt, wirklich das erste Aufeinandertreffen und wie spreche ich mit Personen, wie gehe ich mit denen um, das muss schon vernünftig sein. Da muss schon drauf geachtet werden, wie ich das mache.
Und dafür brauchen wir Schulungen.
Richtig.
Weil vieles passiert ja aus Unsicherheit. Das ist egal, ob wir über Menschen mit Behinderung sprechen, ob wir über Kulturen sprechen oder eben jetzt auch über gendergerechte Medizin oder Pflege. Da passiert ganz viel aus Unwissenheit oder es passiert auch ganz viel nicht aus Unwissenheit, eben mit solchen sensiblen Themen, weil viele einfach Angst haben, was falsch zu machen.
Ja, richtig.
Und dann machen sie es lieber gar nicht.
Richtig.
Ich finde auch zum Beispiel das Thema psychische Gesundheit.
Ja.
Männer, Frauen und auch nicht-binäre Personen, wir haben alle eine unterschiedliche psychische Gesundheit und auch da müssen einfach Unterschiede gemacht werden.
Ja, definitiv. Ich meine, wir kennen das ja auch aus unserem eigenen Pflegealltag. Wenn ich da einen rüstigen Rentner habe, der dann 85 ist und wie der über Schmerzen spricht oder auch nicht spricht, und wie das dann Frauen in der vergleichbaren Altersgruppe machen, wie die mit ihren Bedürfnissen umgehen und so. Da sind einfach ganz große Unterschiede. Und da sprechen ja auch die Zahlen für sich, wie viele Männer offiziell eine psychische Erkrankung zum Beispiel diagnostiziert haben. Die Zahl ist wesentlich geringer als die bei den Frauen. Und das liegt ja nicht daran, dass die Frauen alle psychische Erkrankungen, also da Vorreiterinnen sind, sondern dass das da einfach ganz anders kommuniziert wird und dass das da einfach schon okayer ist in der Gesellschaft, dass man zum Beispiel an Depressionen erkrankt ist. Und bei dem starken Mann, der immer mutig ist, der seine Meinung sagt und der leistungsstark ist, der kann halt einfach keine Depressionen in unserer Gesellschaft haben. Da ist dieses Tabu einfach noch viel, viel, viel zu groß. Und in dieser älteren Generation ist das ja, also ja noch viel größer. Ich habe zum Beispiel noch nie einen älteren Herrn bei mir auf Station, so schlimm die Diagnose auch sein mag oder so. Ich glaube, in meiner Erinnerung habe ich kein Bild, dass ich da zum Beispiel jemanden hab weinen sehen.
Ja.
Also von Männern.
Ja.
Und bei Frauen auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht nur als Patientinnen, zum Beispiel auch als Ehefrau, als Mutter und so. Da sind ganz andere Emotionen, also sie zeigen ganz andere Emotionen, sie kommunizieren das ganz anders, als zum Beispiel Männer das tun. Nur weil sie es nicht sagen oder nicht zeigen können, weil sie sonst nicht in das Bild des starken Mannes passen, dass da aber nicht genau diese Emotionen auch sind, dass da Trauer ist, dass da Wut ist, dass da Schmerz ist. Und das müssen wir als professionelle Pflegekraft erkennen, mitdenken und darauf mit eingehen. Und vielleicht halt eben auch versuchen zu zeigen, also nicht nur versuchen, auf jeden Fall müssen wir das, zu zeigen, dass das okay ist, dass da diese Gefühle sind und dass man eben sowas auch thematisieren darf.
Definitiv. Ich kenne auch mehr Männer als Frauen, die zum Beispiel nach einer Diagnose das der Familie einfach nicht gesagt haben.
Ja.
Zum Beispiel, weil sie mit ihren Gefühlen und so nicht zurechtkommen durften, vielleicht auch damals. Das kann ich nicht beurteilen. Das ist so ein Gefühl einfach, ne?
Ja.
Wenn wir, weil du hast gerade auch das schöne Thema Schmerz angesprochen, wenn wir gerade auch über Assessments reden in der Pflege oder wenn wir täglich pflegen oder über Protokolle, über Richtlinien sprechen,
ja,
dann muss das ja auch angepasst werden. Also ich finde, auch da brauchen wir unterschiedliche Pflegeprotokolle, Pflegerichtlinien und Assessment-Instrumente, um auch der gendergerechten Pflege dann wirklich auch gerecht werden zu können.
Ja, richtig. Auf jeden Fall. Das ist, also sehe ich ganz genauso, das sind ganz viele strukturelle Punkte, die da angepasst werden müssten. Also genauso müssten dann ja auch institutionelle Unterstützung kommen und dort müssten Ressourcen freigemacht werden, dass eben so eine gendergerechte Pflege durchgeführt werden kann, dass so eine Assessments zum Beispiel, Amnese, wenn wir im ambulanten Bereich gucken, da ist ja auch das Aufnahmegespräch ein sehr umfangreiches und so, dass dafür eben auch die Parts angepasst werden, dass man eben sowas alles mit unterbringen kann und natürlich auch politische Rahmenbedingungen, damit gendergerechte Pflege gefördert werden kann, unterstützt werden kann, und auch in die Richtung noch weiter geforscht werden kann. Das muss man ja auch sagen. Wir sind da ja auch noch ganz, ganz, ganz am Anfang.
Ja.
Bis auf das wir wissen, Männer haben andere Geschlechtsorgane und eine andere Muskelmasseverteilung und so weiter, als Frauen das zum Beispiel haben. Und es gibt Menschen, die sich in keins der beiden Geschlechter einordnen. Also gefühlt sind wir ja noch nicht viel weiter, ne?
Nee, sind wir auch nicht.
Also da müsste es ja definitiv eben dementsprechend auch nochmal Förderung und Unterstützung geben.
Ja, wir brauchen viel mehr Aufklärung. Wir brauchen, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch viel mehr Schulungs- und Ausbildungsmöglichkeiten einfach. Wenn wir mal so gucken, wie tief verwurzelt so die Geschlechterstereotypen sind. Wir haben keine Sensibilisierung in diesem Thema, zumindest wenig. Ich kenne fast keine Berufsschule oder Ausbildung, wo dieses Thema einfach eine Rolle spielt. Da ist die kultursensible Pflege, das hat mir vorhin gefehlt, das Wort ganz zu Beginn,
ja.
Da ist kultursensible Pflege gerade mal angekommen.
Ja.
Auch viel zu spät.
Ja.
Und wenn wir dann über gendergerechte Pflege sprechen, dann gehört das für mich auch irgendwie da mit rein. Also das muss da auf jeden Fall mit rein, weil wir haben da noch ganz, ganz viele Hindernisse, die wir überwinden können. Und wie du sagst, das muss sich aber auch in der Politik, in der Gesetzesgebung, aber auch in der Forschung noch einiges tun, dass dieses Thema kein Tabuthema mehr ist. So, ich habe mal zum Inklusionsthema habe ich mal mit jemandem gesprochen und die hat gesagt, wenn wir nicht mehr über Inklusion reden, dann ist sie uns gelungen. Und so ist es bei diesen Themen auch, wenn wir über Gendermedizin und gendergerechte Pflege sprechen. Erst wenn wir nicht mehr drüber sprechen, ist es uns gelungen, weil dann haben wir es genauso implementiert wie die anderen Sachen, die zur Pflege dazugehören, die wir einfach nur noch lernen.
Glaubst du, dass das aktuell so ein nicht besprochenes Thema ist? Auch aufgrund der gendersprachlichen Debatte bezüglich Gendersternchen, ja, nein, Verbote in Bayern, ja, nein, dass das da ein bisschen, also dass dieses Thema dann wiederum gendergerechte Pflege und Medizin behindert, also dass das negativ beeinflusst, dass wir uns da weiterentwickeln?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass vielleicht auch die Menschen, die sich damit auseinandersetzen sollten, zuallererst, dass sie vielleicht auch da selber nicht wissen, wie gehen wir das jetzt gut an?
Ja.
Wie können wir das vielleicht jetzt gut auch mal vorantreiben, dieses Thema? Und ich glaube aber auch, dass der Bedarf vielen gar nicht so bewusst ist.
Ja.
Obwohl wir ja schon die Gendermedizin, also es gibt ja ÄrztInnen, die das schon praktizieren, aber eben nicht alle.
Ja.
Und viel zu wenig.
Ja, richtig. Um da direkt mal den Bedarf zu nennen oder eher gesagt mal einen Vorteil zu nennen, ist ja auf jeden Fall die verbesserte Pflegequalität. Also wir reden da ja von einer Patientenzufriedenheit. Sie fühlen sich einfach ernst genommen, wertgeschätzt. Das Vertrauen ist ein höheres, wenn man sich gesehen fühlt. Man kann zufriedener leben. Das schlägt sich natürlich auch auf die Gesundheit, das allgemeine Wohlbefinden nieder. Also schon alleine dieser Punkt, Patientenzufriedenheit, ist ja schon ein Riesenpunkt.
Und das Outcome, also für mich ist auch das Outcome da eine, also ein absolut entscheidender Punkt einfach, weil, wie du sagst, wenn ich zufrieden in einer Versorgung bin, da geht es nicht um diesen Hotelcharakter, ich wurde in einem schönen Zimmer oder was auch immer gepflegt, sondern
ja,
es geht einfach darum,
ja,
dass man sagt, okay, ich bin krank in eine Klinik gekommen oder ich bin auch in eine Pflegeeinrichtung gekommen und ich werde dort so versorgt, medizinisch, wie ich das Bedürfnis habe, wie mein Bedarf ist.
Ja, also klar, also dass das Gesundheitsergebnis dann auch nochmal für sich spricht, dass wenn man da richtig drauf schaut, dass es einem damit natürlich dann auch besser geht und die Ergebnisse dann ja einfach besser sind oder zum Beispiel man auch einfach schmerzfreier durch die ganze Zeit kommt, weil Schmerzmittel dann auch richtig auf das Geschlecht angepasst ist und eben man dann weiß, ja, die funktionieren auch und die decken auch wirklich richtig ab. Also natürlich auch ein Riesenvorteil. Tatsächlich denke ich da aber auch bei gendergerechter Pflege auch an das Arbeitsumfeld, also auch an alle die, die in der Pflege arbeiten. Auch das führt ja zu Zufriedenheit. Also wenn ich überlege, dass ich als Pflegekraft in einem gendergerechten Umfeld arbeiten kann, dann bin ich definitiv zufriedener, weil das ja auch die PatientInnen sind, die Bewohner, eben mein Gegenüber eben auch zufriedener ist. Und da reden wir ja dann auch wieder, mehr Zufriedenheit heißt, dass man weniger krank ist, weniger Burnout, weniger aus dem Beruf gehen wollen und so. Also das ist ja, ich sag mal, bringt ja auch nur einen kleinen Stein ins Rollen, was ganz viel dann mit sich ziehen kann, ne?
Definitiv, sehe ich auch so. Ich finde, wir müssen alle Aspekte einfach mit beleuchten. Wir müssen, wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, auch das Wort Ethnizität,
ja,
das Alter und dann auch die sozioökonomischen Statis für die Pflegebedürfnisse einfach, ne? Also das müssen wir alles mit berücksichtigen und ich glaube, dass wir vielleicht auch mit diesem Podcast ein bisschen einen Anstoß gegeben haben, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Wenn ihr oder sie da draußen mal recherchieren und googeln, es wird nicht viel kommen. Also ich habe auch im Vorfeld recherchiert, so viel gab es da noch nicht dazu, aber vielleicht ist es ein guter Anstoß, einfach das mal mit in die Klinik, in die Einrichtungen zum Träger zu nehmen, um sich einfach auch gerade in der Pflege mal darüber Gedanken zu machen. Was denkst du?
Definitiv. Ich hätte da auch noch den Tipp, die meisten Menschen leben eben in dem binären Geschlechtersystem, ordnen sich irgendwie Mann oder Frau zu. Und da ist eben alles, was in die nicht-binäre Sparte zählt, ja oft mit einem ganz großen Fragezeichen versehen. Und dann hat man da Angst, da in irgendwelche Fettnäpfchen zu treten. Und dann versucht man das lieber, das Thema nicht anzugehen oder nur oberflächlich, indem man Regenbogensticker irgendwo sich an die Tür klebt und sagt, ja, aber Diversität leben wir, aber dann das doch nicht so ganz durchzieht, dass man sich da tatsächlich ExpertInnen holt. Und es gibt da wirklich ganz tolle Menschen, die man sich auch in die Einrichtung holen kann, die da nochmal aus ihrer Sicht und auch gerne ja mit dem gesundheitlichen Aspekt da berichten können und sensibilisieren können, aufklären können und wo man auch die Möglichkeit hat, einfach auch in einem geschützten Rahmen nochmal Fragen zu stellen, Begrifflichkeiten zu klären und so. Ich glaube, das würde uns allen gut tun, wenn wir uns mit den Menschen unterhalten, die es betrifft und die wir ja alle mit einbeziehen wollen, um wirklich diese Diversität zu leben, von der wir immer alle sprechen.
Das war ein richtig schönes Schluss, es war ja gar kein Satz, aber das war ein richtig schönes Schlusswort von dir.
Ja.
Ich habe dem auch nichts hinzuzufügen. Ich glaube, das ist ein Thema, was halt wirklich heiß diskutiert werden kann, aber dann bitte auf einer guten Ebene, auf einer sachlichen Ebene. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, schreibt uns gerne auf Instagram pflegecampus.de oder ja, schreibt uns da auch eine DM. Also ihr könnt in den Kommentaren von dem Podcast schreiben oder einfach uns eine DM schicken. Und dann können wir da auch nochmal in den Austausch gehen oder vielleicht auch nochmal einen zweiten Podcast dazu machen. Vielleicht habt ihr Beispiele, wie es bei euch auch gut gelungen ist.
Ja, das finde ich auch eine gute Idee. Prima.
Deswegen würde ich sagen, das war's für heute.
Ja, sehr schön. Ich hätte zwar noch ganz, ganz viel auf meiner Liste zu dem Thema. Das ist ja wirklich, da kann man ja ewig drüber diskutieren. Aber ich weiß ja auch noch, was wir für kommende Themen alles auf der Liste stehen haben, wo ich mich genauso drüber freue, mit dir drüber sprechen zu dürfen.
Richtig.
Deswegen ist es okay, wenn wir jetzt hier auf unseren roten Button klicken und diese Folge für heute beenden. Ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke dir. Bis bald.
Bis dann. Ciao.